Bevor es losgeht, noch eine schöne Aktion in eigener Sache. Es gibt bei Hello Agile 50% auf alle Leistungen für Non-Profit-Organisationen und deren Mitarbeitenden. Den ganzen Sommer über. Also soziale Einrichtungen, öffentliche Bildungsträger und NGOs zum Beispiel. Alles, was wir anbieten, also zum Beispiel eine OKR-Einführung, eine Lego Serious Play-Ausbildung oder ein Teamworkshop mit oder ohne Lego Serious Play, das Leadership-Programm oder. Alles 50% für Non-Profit-Organisationen. Schreib mir dafür einfach persönlich an david@helloagile.de oder auf LinkedIn an David Hilmer. Und wo wir gerade dabei sind, wir haben auch eine WhatsApp-Community für Non-Profits, in der wir immer wieder sehr günstige Angebote reingeben. Ihr macht die Welt besser, wir machen es günstiger. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Vorab, und ich glaube, das ist das erste Mal hier im Podcast, gibt es eine Triggerwarnung. Wir sprechen in dieser Folge auch über das Thema Suizid, Depression und Krankheit. Und wenn du damit Schwierigkeiten hast, dann hör diesen Podcast am besten mit jemandem zusammen. Und falls du selbst betroffen bist oder Hilfe brauchst, dann wende dich bitte an die Telefonseelsorge unter der Nummer 0800 111 0111. Und jetzt geht's los. Willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Ich bin David Hilmer und möchte herausfinden, wie Arbeit Menschen erfüllen und Organisationen erfolgreich machen kann. Heute geht es um die Themen Resilienz und Inklusion und ich habe Mirko Korda vor mir sitzen. Ich möchte ihn an dieser Stelle noch nicht vorstellen, nur wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar war das bei einem Event rund um das Thema Krisen meistern der IHK. Mirko hatte da einen Auftritt und hat eine sehr unglaubliche und auch tragische Lebensgeschichte erzählt. Am Ende hat die Hälfte geweint, inklusive der Moderatorinnen, und gleichzeitig hat es ihnen allen, die dabei waren, etwas bewegt und natürlich zum Denken angeregt. Über das eigene Leben und darüber, so blöd wie das jetzt klingt, wie gut es einem selbst auch eigentlich geht und wie klein eigentlich Alltagssorgen sind. Und heute sprechen wir über diese Geschichte und über das, was daraus entstanden ist. Herzlich willkommen, lieber Mirko.
Hi. Gute David.
Gute, so wie man in Hessen sagt. Endlich mal so eine hessische Begrüßung. Ja, wir sind hier bei dir zu Hause und ich freue mich immer über Podcasts, die nicht online stattfinden, sondern die persönlich stattfinden. Und ich bin tatsächlich das erste Mal mit allem Equipment hier rumgereist, um dich zu besuchen. Und wir sind hier in der Wohnung, das kann ich schon mal teasern, die ist aufgeräumt, schön. Und man sieht hier Pokale überall rumstehen. Zu den Pokalen werden wir wahrscheinlich später noch kommen. Ja, und ich würde jetzt ganz gerne einfach mit dir über deinen Lebensweg sprechen, ähnlich wie du es bei der IHK uns allen erzählt hast, und vielleicht die ein oder andere Frage dazwischen streuen. Ich würde sagen, wir fangen einfach am Anfang an mit deiner Kindheit.
Ja, alles klar, gerne. Also ich bin aufgewachsen in Kelsterbach, geboren in Frankfurt am Main. Die ersten 6 Jahre meines Lebens waren schon fast kitschig, wie man sie in einem Roman schreiben könnte. Ja. Also ich habe ein ganz, ganz tolles Elternhaus gehabt, Vater, der Unternehmer war, der hat Computer transportiert damals. Computer zu transportieren war ja eine große Herausforderung. Die Technik, die heute in ein Smartphone passt, hat damals einen ganzen LKW gefüllt.
Wann war das ungefähr?
1980 bis 86.
Okay, ja.
Da erzählen wir jetzt in dieser Phase aus dieser Zeit. Und meine Mutter war Stewardess, die hat im Frankfurter Flughafen gearbeitet. Und ich habe noch 2 Schwestern gehabt. 2 ältere. Mhm. Und ja, mir ging es super gut. Also ich war total glücklich als Kind. Wir hatten ein tolles Haus, einen tollen Garten mit kleinem Teich und selbstgebauter Schaukel. Und finanziell ging es uns halt recht gut, weil mein Papa halt sehr gut verdient hat damals. Und es war eine Kindheit, wie man sie sich nur wünschen kann. Und ich war so ein richtiges Papakind. Mhm. Also wenn es damals Wikipedia gegeben hätte und man hätte nach Papakind gesucht, wäre ich wahrscheinlich mit Bild dort zu finden gewesen in dieser Zeit. Egal wo mein Papa war, war ich auch. Wir haben zusammen irgendwie, ich war bei ihm in der Firma. Er war abends dann auf der Couch, habe ich auch an ihm gehangen. Wenn er auf die Toilette gegangen ist, dann habe ich neben ihm gestanden auf Toilette. Wenn er Fußball geguckt hat, habe ich mit ihm zusammen Fußball geguckt und wir haben zusammen die Mannschaften angefeuert. Wenn er bei Nachrichten gesessen hat und hat geflucht, dann habe ich auch mitgeflucht. Und ich war so ein richtiger ein richtiges Papa-Kind. Ja,
und ein richtiger Fan auch. Also so hört sich das an, als wenn du
ja,
so
absolut.
Alles, was der Papa macht, mache ich auch.
Richtig, richtig. Das war mein Held und der war auch eine richtige Erscheinung, ungefähr 2 Meter groß und richtig, richtig stabil, richtig schwer. Also ein Bär von einem Mann einfach. Und der konnte mich dann auch immer mit einer Hand packen quasi und irgendwie rumschmeißen, ja. Und die ersten 6 Jahre waren halt einfach wunderschön. Meine Mutter ist aus Italien, in Italien geboren und hatte so ein italienisches Temperament. Und da ist es damals so gewesen auch, dass ich sehr verwöhnt wurde als Kind. Also so der kleine Pascha, es war sogar so schlimm, dass meine Schwestern mir mein Zimmer aufräumen mussten und so. Okay. Ja. Also kannst du dir vorstellen, das war für mich eine entspannte und sehr schöne Kindheit. Ja. Bis zu meinem 6. Lebensjahr, wie gesagt, da sollte sich alles ändern. Und zwar hat mir kurz vor Weihnachten 1986 mein Vater gesagt, dass er ins Krankenhaus muss, weil er Probleme mit dem Herz hat. Aber es wird alles gut, ich soll mir keine Sorgen machen. Hm. Und er hat gesagt, er ist bis Weihnachten wieder da. Und das war ungefähr 2-3 Wochen vor Weihnachten. Und die Zeit verging, wir haben öfter mal telefoniert und
Du hast ihn nicht besucht?
Ich habe ihn nicht besucht, nein. Okay. Meine Mutter hat das auch irgendwie, hat mich irgendwie geschützt davor. Ich weiß nicht genau, warum. Ich weiß nicht, wir hatten noch nie die Gelegenheit, richtig darüber zu sprechen. Das erzähle auch später, warum. Ich glaube, meine Mutter wollte einfach mir so ein bisschen heile Welt suggerieren, dass alles gut wird und wollte nicht, dass ich halt dieses Krankenhauserlebnis habe und vielleicht auch feststelle, dass mein Papa vielleicht dann doch irgendwie noch schlimmer geht, als ich überhaupt gedacht habe in dem Moment. Auf jeden Fall war es dann so, dass wir aber trotzdem telefoniert hatten öfter mal und dann irgendwie eine Woche vor Weihnachten dann den letzten Kontakt hatten. Und jetzt hört man im Hintergrund da gerade irgendwie.
Ja, also wir sitzen hier in der Wohnung von Mirko. Die Balkontür ist auf, weil es richtig heiß ist. Ihr Lieben, da müsst ihr durch.
Ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also irgendwann am Weihnachtsabend war das dann. Papa war nicht da. Papa ist nicht nach Hause gekommen, so wie er versprochen hatte. Mhm. Ich hatte auch keinen Kontakt gehabt in den letzten Tagen davor. Wie gesagt, so, ich weiß nicht mehr genau, aber es muss so ungefähr eine Woche gewesen sein. Vor Weihnachten hatten wir den letzten Kontakt. Meine Mama hat nur gesagt, dass es Papa gerade nicht so gut geht, deswegen kann er nicht telefonieren, aber er kommt bald zurück. Und da weiß ich noch, wie ich an Heiligabend zu Hause verbracht habe und absolut unglücklich war, weil Papa nicht da war. Und dann irgendwann halt, gab es Bescherungen und war natürlich alles schön, aber trotzdem ohne Papa halt nicht dasselbe. Und bin dann ins Bett gegangen und habe mich eingekuschelt in meiner Decke, die mir irgendwie ein bisschen Sicherheit gab. Und bin dann auch irgendwann schweinend dann in Schlafen eingeschlafen und dann nachts aber durch Schreie geweckt worden. Ich bin auf den Gang gerannt und da saß dann meine ganze Familie, meine Mutter total aufgelöst am Schreien, meine Schwestern am Weinen, mein Opa, meine Oma, meine Tanten, alle waren da und alle waren total am Schreien. Und ich habe nur gehört, Papa ist tot, Papa ist tot. Und meine Tante kam dann zu mir und die hat mich dann da aus der Situation geholt und hat mich dann ins Bett gebracht. Und ich konnte es gar nicht richtig realisieren, was da los war. Und habe mich dann wieder hingelegt und habe es gar nicht richtig verstanden. Und da war es dann wohl so, dass mein Papa gestorben ist an dem Abend.
Klar, und als 6-Jähriger kann man das natürlich überhaupt nicht verarbeiten wahrscheinlich.
Ja, die nächsten Tage danach, direkt am nächsten Morgen, hat man natürlich dann verstanden, okay, was ist hier, Papa kommt irgendwie nicht mehr, irgendwas ist, was ist hier los, es wurde mir erklärt irgendwie, was da passiert ist. Mhm. Aber ja, ich wollte es nicht wahrhaben. Also ich habe meinen Papa so sehr vermisst und habe meinen Papa so sehr geliebt und das war irgendwie eine Realität, die ich nicht akzeptieren konnte und wollte, dass ich dann angefangen habe, mir selbst irgendwie vorzustellen, Papa ist ein Geheimagent und er ist in geheimer Mission unterwegs und er rettet jetzt die Welt Und das war jetzt einfach so, dass er das mir so sah, dass das so jetzt passieren musste, dass die Bösen halt auch denken, dass er nicht mehr da ist. Und ja, bald kommt er wieder und dann feiert ihn ganz Deutschland dafür, dass er halt jetzt irgendwie hier uns alle gerettet hat. Und ich werde auch gefeiert, weil ich natürlich sein Sohn bin und zum Team dazugehöre. Und habe mir halt angefangen, halt irgendwie so eine alternative Realität zusammenzubasteln, in der mein Papa noch gelebt hat. Und ich mir vorgestellt habe, wie er jetzt tagtäglich unterwegs ist und was er so alles macht. Und das Ganze hat es auch noch angefeuert, weil meine Mutter entschieden hat, mich nicht auf die Beerdigung mitzunehmen. Weil sie halt gedacht hat, das wäre auch das Beste für mich, das halt einfach nicht zu erleben. Keine Ahnung, warum. Wie gesagt, also meine Mutter hat, wie gesagt, auch mich nicht ins Krankenhaus mitgenommen. Ich glaube, sie wollte mich einfach davor schützen und hat halt gedacht, sie macht das Richtige. Und die nächsten Jahre war ich dann wirklich ein Kind, was in seiner Fantasie gelebt hat und auch sehr, sehr viel Zeit da verbracht hat.
Ja.
War sehr introvertiert. Und wir mussten uns natürlich einschränken als Familie. Meine Mutter konnte diesen Lebensstandard natürlich nicht aufrechterhalten mit dem Haus. Und somit sind wir halt da weggezogen, in eine andere Stadt, in eine Wohnung und nicht mehr in einem Haus weitergelebt. Meine Schwestern haben immer mehr die Erziehung übernommen, weil meine Mutter halt auch dann mehr arbeiten musste, um halt dann, und sie hat halt versucht, das Beste, was sie konnte, um halt diesen Lebensstandard irgendwie aufrechtzuerhalten für uns. Und ich habe mich so ein bisschen zu einem Problemkind entwickelt, was halt, wie gesagt, immer ein bisschen so in seiner Fantasiewelt gelebt hat, wo dann in der Schule halt dann entsprechend mehr oder weniger gemobbt, weil ich total, nicht gemobbt, aber ich war halt einfach so ein komisches Kind, ne? Was Probleme hatte, was halt nicht mit seiner Realität klarkam und dann halt immer in irgendwie so einer Traumsituation geflüchtet ist, in einer Fantasiewelt und dann halt entsprechend auch, wenn meine Mutter halt dann irgendwie morgens nicht da war, in die Schule gegangen ist mit Schlafanzug und so, ja, also total unorganisiert, Hausaufgaben nie gemacht und sowas und da hat es schon angefangen, dass ich einen komischen Weg gegangen bin sozusagen und das hat sich dann immer verschlimmert. Also ich wurde dann tatsächlich auch zu einem Problem-Jugendlichen, der dann irgendwie sehr früh sehr viel Quatsch gemacht hat einfach. Meiner Mutter sehr, sehr viel Sorgen gemacht hat. Zu Hause immer so getan habe, als wäre ich der liebste Junge, aber draußen halt dann sehr schräg unterwegs war. Ich habe halt einfach meinen Papa vermisst so. Ja, das war einfach. Und ich habe auch die Erziehungsperson von meinem, also die Strenge von meinem Papa vermisst. Weil meine Mutter, die war immer so die liebevolle, die gütige, die alles mit Liebe versucht hat zu regeln. Und mein Papa war auch der strenge Part dann mal und der auch mal Konsequenzen durchgesetzt hat, wenn ich halt irgendwie mal Quatsch gemacht habe oder sowas.
Aber wurde das jemals irgendwie in dieser Zeit aufgearbeitet, also psychologisch oder hast du das alles mit dir selber sozusagen ausgemacht, die ganze Trauerbewältigung?
Ja, nee, gar nicht. Also es war irgendwie so ein bisschen ein Tabuthema. Man hat es nicht mehr wirklich thematisiert. Ne? Ah, okay. Also meine Mutter hat mir halt gesagt, so guck mal, da ein Himmel, der hellste Stern, das ist halt Papa so, ne? Der über uns wacht. Aber das war auch alles, was man da großartig irgendwie über die Situation gesprochen hat. Ne?
Das war ja auch zu einer Zeit, wo das, glaube ich, insgesamt noch kein besonders erforschtes Thema war, wie man halt generell mit sowas umgeht, weil ich glaube, heutzutage wird man da sehr viel mit Offenheit, mit viel darüber sprechen angehen.
Absolut. Es gab ja auch viel mehr, es gibt ja auch viel mehr Hilfestellungen heutzutage, wie man in welcher Situation in der Erziehung mit Problemsituationen umgeht. Das gab es natürlich dann damals nicht und auch kein Internet und so weiter. Naja, auf jeden Fall habe ich mich halt zu so einem schwer erziehbaren Jugendlichen entwickelt sozusagen.
Ja.
Und meine Mutter war fast nie da, weil sie ja letztendlich eigentlich immer nur arbeiten war. Meine zwei Schwestern haben ihr Bestes versucht irgendwie, sich um mich zu kümmern, was halt auch nicht so einfach war.
Wie viel älter sind die?
Also meine mittlere Schwester ist ungefähr 10 Jahre älter und meine älteste Schwester ist ungefähr 15 Jahre älter.
Ah, okay.
Und dann war das so, dass meine Mutter auf einmal dann irgendwie auffällig oft krank war und dann halt auch ins Krankenhaus musste öfter mal. Mir aber immer gesagt hat, so von wegen, hey, alles gut, mach dir keine Sorgen, nichts Wildes. Ne? Und ich mir auch ehrlich gesagt nichts dabei gedacht hatte. Irgendwann war das auch so, dass ich mitbekommen habe, dass ihre Haare ausgefallen sind. Und ich selbst da mir noch nicht mehr wirklich Gedanken gemacht habe. Ich habe sie gefragt, was es ist, und hat sie gesagt, ja, sie hat eine Krankheit und mach dir keine Sorgen, es ist nichts Schlimmes, es sind halt nur die Haare, das sieht man, aber die hat so ein paar Perücken getragen. Und hat mir halt nicht erzählt, was los ist. Und irgendwann hat sie dann gesagt so, hey, ich muss mal länger ins Krankenhaus. Und aber meine Schwester passt auf mich auf. Meine große Schwester ist zu dem Zeitpunkt auch schon ausgezogen nach Italien zu ihrem Vater. Wir hatten drei verschiedene Väter aus drei verschiedenen Ehen. Und war mit meiner mittleren Schwester dann quasi alleine in der Zeit. Ich war 13 Jahre alt. Und meine Mutter war circa 2 Wochen im Krankenhaus oder sollte ungefähr 2 Wochen ins Krankenhaus gehen. Und ich habe nur gedacht, toll, cool, sturmfrei. Ne?
Klar, als 13-Jähriger,
ja, denkt man das. Habe dann hier meine Freunde eingeladen, habe dann Party gemacht, war den ganzen Tag unterwegs. Und wie gesagt, ich war auch eh schon so ein Problemjugendlicher und habe die ganze Zeit bei Freunden übernachtet. Und ich habe keine Sekunde daran verschwendet, irgendwie meine Mutter anzurufen und zu fragen, wie es ihr geht oder mal nach ihr zu sehen oder so, weil ich gedacht habe, okay, sie kommt eh wieder und ja, ich nutze mal die Zeit für mich und habe mal eine gute Zeit so, ne? Und ja, nach 2 Wochen circa, wo sie dann im Krankenhaus war, hat abends das Telefon geklingelt, das Krankenhaus war dran und meine Schwester ging ans Telefon und sie haben mir halt gesagt, dass es meiner Mutter nicht gut geht und wir sollen noch mit ins Krankenhaus kommen. Was wir dann auch gemacht haben, und da hat uns auch gleich ein Arzt empfangen, der gesagt hat, unserer Mutter geht's nicht gut. Sie hatten Krebs gehabt und der Krebs hat gestreut. Und das hat uns der Arzt dann erzählt. Und auch ins Hirn. Und dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sie die Nacht nicht überlebt und wir uns verabschieden sollten. Und wir sind dann zusammen ins Zimmer, meine Schwester und ich. Ich war natürlich absolut fertig und habe die ganze Zeit nur geweint und habe mir nur gedacht so, warum hat sie es mir nicht erzählt? Ne? Weil ich hätte bestimmt keine Sekunde irgendwie verpasst. Ich hätte jede Sekunde mit ihr verbracht und wäre natürlich nicht in der Weltgeschichte unterwegs gewesen, wenn ich gewusst hätte, wie es da meiner Mama steht. Ne? Und dann wollte ich meiner Mama reden und ihr sagen, dass ich sie lieb habe und es mir leid tut, dass ich nicht da war und alles. Und meine Mutter hat nur so Fragen gestellt, ja, wer seid ihr, wie seid ihr hergekommen, was macht ihr hier und so, weil sie halt einfach nicht mehr richtig da war. Sie konnte die Realität gar nicht mehr richtig wahrnehmen und gar nicht mehr verstehen, was passiert um sie herum. Und es war auch extrem schockierendes Bild, sie war angeschlossen an ganz viele Geräte und Infusionen und sie sah ganz, ganz schlimm aus, war total aufgedunsen und war schrecklich, ja. Ja, und dann ist meine Mama an dem Abend noch gestorben, ja.
Krass. Weiß man, woran dein Vater gestorben ist?
An Herzversagen.
Okay.
Er hat ein Herzproblem gehabt irgendwie und die hatten wohl auch versucht, das zu reparieren, zu behandeln, aber es hat wohl nicht geklappt irgendwie. Was genau dann mit ihm letztendlich passiert ist und wie der Weg war dort im Krankenhaus von der Behandlung her, weiß ich gar nicht und ich hatte auch nie die Gelegenheit gehabt, das richtig mit meiner Mutter zu besprechen.
Und dann also Mama verstorben. Kannst du dich noch an die ersten Wochen danach erinnern?
Ja, also ich war einfach nur traurig. Ich war einfach nur absolut am Boden zerstört und traurig und wütend auf alles und jeden. Ich habe meine Mama ohne Ende vermisst und ich habe auch meine Mama ohne Ende geliebt. Also wie gesagt, was ich vorher versucht habe zu erzählen, ich habe ganz, ganz viel Quatsch gemacht in der Schule und war draußen immer einer, der so ein Möchtegern-Gangster war, ne? So ein kleiner Möchtegern-Straftäter, Intensivstraftäter, wie auch immer, so Hip-Hop-Musik gehört und mich mit jedem angelegt und mich geschlagen und immer nur auf cool gemacht und so, aber zu Hause war ich immer der ganz liebevolle Sohn, der nichts, kein Wasserchen trüben kann und so, und weil ich einfach meine Mama extrem geliebt habe und ihr keine Sorgen machen wollte, und das war ich eigentlich, ne? Und alles andere, was ich da draußen gespielt hatte, war einfach ein Kind, was ja ganz, ganz viel erlebt hatte und ganz, ganz viel Schmerz in sich hat irgendwie und das nicht richtig verarbeitet hat und das dann irgendwie so kompensiert hatte. Ne? Hm. Also nicht, war ich immer nur jemand, der Liebe wollte und dazugehören und ein intaktes Familienhaus. Hm. Und ich habe meine Mama extrem vermisst und diese Liebe und diese Trauer hat sich dann halt einfach alles so richtig in Wut kanalisiert. Also ich wurde dann einfach noch schlimmer.
Und hattest ja auch niemanden mehr, oder natürlich meine, deine Schwester noch, aber genau. Die war wahrscheinlich auch überfordert, oder?
Ja, meine mittlere Schwester hatte ich dann noch und sie war halt auch super jung dann zu dem Zeitpunkt, gerade Anfang 20, hat dann ihre Ausbildung gerade gemacht und hat mich dann quasi ja eigentlich übernehmen wollen, also die Erziehung übernehmen wollen. Und konnte es aber natürlich nicht leisten. Also da, selbst der erfahrenste Erzieher hätte da Probleme gehabt mit so einem schwer erziehbaren Jugendlichen, der so wütend war, auch auf die Welt richtig umzugehen. Und das Jugendamt hat dann noch zu dem Zeitpunkt natürlich dann geschaut, wie es uns geht und wie meine Schwester klarkommt mit der Erziehung, und hat dann entschieden, dass es nicht klappt und ich dann in ein Heim soll. Mhm. Und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht in ein Heim, weil ich wollte bei der letzten Familie bleiben, die ich noch hatte, meine Schwester und meine Freunde. Meine Freunde hatten auch schon immer den Platz eingenommen, irgendwie Ersatzfamilie zu sein. Auch die Eltern meiner besten Freunde sozusagen waren auch für mich dann immer so ein bisschen Ersatzfamilie. Und ich sollte dann irgendwo ein Heim ein paar Kilometer weiter weg von mir zu Hause. Und das war für mich eine unvorstellbare Situation.
Klar, als Jugendlicher will man, das ist ja das Letzte, was man will. So. Absolut. Oder so. Ja, weil so das ja auch so. Dann Freiheit einschränkt und so. Ne? Man hat ja als Jugendlicher irgendwie so ein Bild vom Heim. Und das Erste, was man denkt, ist, finde ich, irgendwie so Herzlosigkeit und Einschränkung, gefängnisartig.
Ja. Irgendwie, ne? Ja. Ja, genau, das hatte ich auch. Irgendwie ein ganz spezielles Bild von einem Heim. Wahrscheinlich wäre es gar nicht so gewesen, aber es war einfach etwas, was ich nicht wollte. Und ich bin dann ab diesem Zeitpunkt quasi dann geflüchtet. Also man sollte halt mich in ein Heim bringen, und das hat dann auch Menschen gegeben, die das versucht haben, also irgendwelche Behörden, auch die Polizei später, die dann gekommen ist zu mir nach Hause und mich gesucht hat und mich in ein Heim bringen wollte. Und ich habe so Mittel und Wege gefunden, einen Teil der Zeit zu Hause zu bleiben, aber immer vorsichtig genug gewesen, dass ich wusste, wenn die Polizei kam oder irgendwie Behörden da waren, dass ich dann da abgehauen bin. Und irgendwann war es so weit, dass die halt dann ständig da waren bei mir und ich dann überhaupt nicht mehr nach Hause konnte. Und dann war ich dann von einem Freund zum anderen getingelt und habe dann quasi ohne irgendwie Geld in der Tasche einfach bei meinen Freunden gelebt sozusagen. Du kannst dir aber vorstellen, ich bin zwar schon in einer eher sozial schwächeren Community dann quasi gewesen am Ende, wo die Eltern vielleicht dann doch ein bisschen lockerer sind als bei funktionierenden guten Elternhäusern in einer normalen Gegend. Aber selbst da haben dann irgendwie die Eltern gesagt so, hey, der kann nicht die ganze Zeit bei uns leben, schick den nach Hause. So. Klar. Und dann konnte ich nur eine Zeit immer bei den Leuten bleiben und ja, wie gesagt, ich hatte überhaupt nichts und habe dann auch wirklich, war dann halt wirklich auch sehr kriminell. Also ich habe dann halt auch, weil ich nichts hatte, ich war so ein typischer Junge, von dem man halt in der Zeitung liest und man sich denkt so, hä, wie kann sowas passieren? Wie kann so ein Junge so werden? Ne? So ein jugendlicher Intensivstraftäter, der halt anderen irgendwie das Geld wegnimmt, die Klamotten wegnimmt und das Pausenbrot sozusagen.
Du warst ja auch nicht in der Schule.
Nee, ich war noch nicht in der Schule, richtig. Ja. Ich bin dann einfach, einfach komplett geflüchtet sozusagen. Ja.
Klar.
Und hab da auch meine ersten Erfahrungen gemacht mit Drogen. Ich habe dann auch gekifft sehr früh, geraucht, Alkohol getrunken, weil das mir auch geholfen hat, zu dem Zeitpunkt irgendwie die Situation zu ertragen. Ja, also natürlich, das ist trüglich und das ist nicht keine Kompensation und auch nicht der richtige Weg, mit sowas umzugehen. Aber in dem Moment war es halt für mich irgendwie eine Möglichkeit, ja, die Realität entsprechend zu ertragen. Ja.
Ja.
Und ja, irgendwie habe ich dann halt, wie gesagt, sehr, sehr viel Quatsch gemacht, wenn der Tag lang war, und war dann sehr kriminell und hat dann auch immer nach Gelegenheiten gesucht, irgendwie Geld zu machen sozusagen, um dann halt auch entsprechend in der Situation halt auch mal ein bisschen was in der Tasche zu haben, wenn ich ja sonst irgendwo was bekommen habe. Und es gab so einen Rückzugsort, den wir hatten, das war mitten im Wald bei uns, wo wir dann gewohnt haben in der Stadt, Merfelden-Walldorf, Flughafenstadt. Vielleicht kennt ihr das, lange Merfelden-Ausfahrt, kurz vorm Flughafen. Mhm. Und da gab es so ein in der Nähe vom Bahnhof so ein kleines Waldstück und einen Spielplatz dort, und in dieses Waldstück hinein ist so ein Abstellgleis, hat so ein Abstellgleis reingeführt, und neben diesem Abstellgleis gab es so eine kleine Wanderhütte, und wir haben uns halt dann immer in diese Wanderhütte verzogen, wenn es mal irgendwie ganz brenzlig wurde und ich mal irgendwie halt komplett mich verstecken wollte vor der Gesellschaft, vor dem System, wie auch immer. Mhm. Und irgendwann waren wir mal wieder in dieser Wanderhütte, und auf einmal standen da halt Güterwaggons. Und diese Güterwaggons, die waren halt total gesichert mit irgendwelchen Ketten, Schlössern. Und es sah so aus, als wäre da wohl was ganz Besonderes drin in diesen Güterwaggons. Warum sonst war das so gesichert, habe ich mir gedacht. Und ich habe versucht, erstmal diese Ketten aufzubekommen. Alles mögliche an Equipment geholt, was wir da so gekriegt haben. Ja. Habe keine Chance gehabt, nur ansatzweise irgendwie da reinzukommen. Und da habe ich mir gedacht, so, hey, in den Westernfilmen, da sind doch immer aufs Dach geklettert und dann oben in die Dachluke rein. Das geht bestimmt auch hier. Und dann habe ich gedacht, komm, hier kletter ich mal auf diesen Güterwaggon oben drauf und gehe dann oben in die Dachluke rein, und dann hebe ich diesen Schatz, verkaufe den und werde mit meiner Schwester zusammen bis ans Ende aller Tage glücklich und zufrieden mit diesem Goldschatz, den ich da finden werde, leben. Und ich bin dann an der Seite hochklettert, es gab keine richtige Leiter oder so, das waren eher so irgendwie so Erhebungen, wo man halt sich irgendwie festhalten konnte, und so kleine Stellen, wo man halt hochklettern konnte. Ich war ein guter Kletterer damals, und dann bin ich hochgeklettert, und das Dach war oval, dass ich halt beim Aufrichten so mich ein bisschen balancieren musste, dass ich nicht gleich runterfalle. Und beim Balancieren, beim Aufrichten bin ich mit dem rechten Arm zu nah an die Oberleitung gekommen, und dann ist der Strom übergesprungen. Dann gab es einen Lichtbogen, der dann in meinen rechten Arm übergeschlagen ist. Ich weiß gerade nicht, wie man das...
Ja, eingedrungen.
Ist, und einen großen Knallen, und dann habe ich eine Sekunde Filmriss gehabt, und dann als nächstes, an das ich mich erinnere, lag ich dann auf dem Boden.
Ja, total. Du warst aber bei Bewusstsein. Also du bist dann wahrscheinlich irgendwie kurz zusammengeklappt, runtergepurzelt und dann...
Genau, also ich bin aufs Dach geklettert, wie gesagt, es war oval, ich habe mich so langsam aufgerichtet, bin mit meinem rechten Arm, wie gesagt, da zu nah dran gekommen, und auf einmal,
wie halt so ein Filmriss. Jeder kennt ja auch einen Stromschlag, das geht ja zack, also gibt es ja keine Ankündigung oder was, sondern das passiert einfach und dann...
Ja, tatsächlich gab es sogar ein Geräusch, also es gab so ein Geräusch, was sich so ein Summen, was sich immer ein bisschen verstärkt hatte, so und dann gab es diesen Knall. Oh, krass. Es ging aber sehr schnell. Also ich wusste doch nicht einzuordnen, was es jetzt gerade ist für ein Geräusch, ja, oder was es für eine Ursache das hat oder sowas. Am Bahnhof hört man ja viel da auch an Geräuschen und sowas. Und, naja, auf jeden Fall hatte ich dann kurz einen Filmriss gehabt, und dann war ich, in einer Sekunde war ich noch auf dem Dach, und dann auf einmal war ich unten auf dem Boden und habe da gelegen. Und,
warst du alleine da oder
war
eine
Kumpel? Nee, ein Kollege war noch dabei. Und mein Kollege hat dann total rumgeschrien und gesagt, Mirko, du hast einen Stromschlag gehabt bekommen, du Mirko, was soll ich machen? Und dann hat er auch sich irgendwie einfach nur um dich rumgerannt, hat die ganze Zeit geschrien und hat auch eine Jacke angehabt, die hat er dann ausgezogen und hat dann erstmal meine Brände gelöscht, weil ich habe gebrannt zu dem Zeitpunkt. Also meine Beine haben gebrannt, meine Hose hat gebrannt, meine Jacke hat gebrannt, und ich hatte auch noch so Polyesterklamotten an. Damals gab es so, da war das ganz modern, so Starter-Klamotten, ich weiß nicht, ob du die kennst, so von so College-Jacken und
ja,
so,
ja,
so, Sport,
genau.
So eine Sportmarke. Und es war alles total aus Plastik. Polyester, Plastik. Ja. Und es hat sich halt alles entzündet und hat alles gebrannt. Und mein Kollege hat dann halt ja, erstmal die Brände gelöscht und ich habe da gelegen und habe gedacht so, hä, was ist denn mit mir passiert? Wo bin ich denn? Und warum bin ich jetzt hier auf dem Boden? Und warum schreit er so rum? Was geht hier für ein Film?
Das heißt, du hast keine Schmerzen empfunden?
Nein, oder? Ich habe keine Schmerzen empfunden und ich habe auch nicht verstanden, was überhaupt hier gespielt wird. Also das, was ich dir erzähle und wie das zu diesem Unfall kam, das ist erst so mit der Zeit dann im Krankenhaus dazu gekommen, dass ich halt diese bruchstückhaften Erinnerungen langsam wieder zurückbekommen habe. Mhm. Ich wusste zu dem Zeitpunkt erstmal gar nicht, was mir passiert ist. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich war Rechtshänder, ich wollte meinen rechten Arm halt im Reih, so hieß der Kollege, ja, entgegenstrecken, dass er mir hilft, mich wieder aufzurichten, weil ich halt selbst irgendwie nicht aufrichten konnte. Ich konnte meinen Körper nicht richtig irgendwie ansteuern, so, was war mit mir. Ich wollte ihm die rechte Hand geben und dann habe ich gemerkt, dass mein rechter Arm total schwer war und dann habe ich auch geguckt so an der Seite. Und das musst du dir vorstellen, mir ging es so, als wäre ich komplett besoffen oder wäre gerade irgendwie aus dem tiefsten Schlaf aufgewacht und in so einem Zustand, wo du halt erstmal gar nicht weißt, wo du bist und dich erstmal die Realität gerade irgendwie erst kommt und dieser Zustand hat aber nicht aufgehört. Ich war die ganze Zeit in diesem Zustand und mein rechter Arm war total dick und wie gesagt, das Plastik, und da habe ich auch gesehen, da irgendwie, dass das alles hat alles irgendwie so. Die Jacke hat sich so mit dem Arm verschmolzen tatsächlich, ja, und ich wollte meinen Arm ihm entgegenstrecken oder meine Hand und das ging nicht. Also ich habe meinen Arm hochgehoben, der war super schwer und der ist dann immer wieder runtergefallen. Jetzt habe ich 2-3 Mal versucht, den irgendwie hochzuheben. Es war halt so, dass diese ganzen Muskeln, Fasern, alles war einfach verkocht. Ja, es war einfach nicht mehr angesprungen auf die normalen Reizzeher. Mhm. Und dann habe ich aufgehört, das mit dem rechten Arm zu probieren. Habe gesagt, hier, heb mich hoch mit dem linken Arm. Ne? Habe ich meinen linken Arm ausgestreckt. Das ging noch, ganz normal, wie man es gewohnt ist. Und dann hat er mir versucht, hochzuhelfen. Und dann bin ich zusammengesackt und meine Beine sind abgebrochen. In dem Moment.
Abgebrochen?
Abgebrochen. Also meine Beine waren so verkohlt. Also gerade diese unteren Gliedmaßen, also knieabwärts, dass sie halt instant verkohlt waren. Instant so stark verbrannt, dass sie halt nicht mehr in der Lage waren, das Gewicht zu halten. Hm. Und dann bin ich zusammengefallen wie so ein Sack und mein Kollege ist dann endgültig durchgedreht. Der hat nur noch Hilfe geschrien und da war komplett nicht mehr...
Verständlicherweise.
Ja, verständlicherweise. Für ihn muss es ein absoluter Horror gewesen sein, weil der es ja in vollem Bewusstsein mitbekommen hat. Und der hat nur noch Hilfe geschrien. Der hatte Hilfe, 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 hat nur noch Hilfe geschrien.
Wie hast du das realisiert?
Ich hab gemerkt, dass ich da irgendwie zusammenfall und ich habe das auch gesehen, aber ich habe es nicht verstanden. Ich habe gesagt, was läuft denn hier so? Ja, was ist denn das? Mhm. Und dann hat es aber auch angefangen, da war ich dann auch immer mal so ein bisschen weg. Also dann kann ich mich immer nur an so kleine Bruchstücke wieder erinnern. Und dann war es so, aus Erzählung weiß ich das halt, der Reihe hat halt so viel Hilfe gerufen die ganze Zeit, dass auch ein Fußgänger, der da irgendwo unterwegs war, darauf aufmerksam wurde. Und es war lustigerweise oder interessanterweise jemand, der einer der ersten Smartphones hatte überhaupt. Ne? Also Smartphones, okay, das sind gut, Handys.
Ja.
Das muss auch irgendwie wahrscheinlich ein Koffer gewesen sein, den sie dabei hatte oder sowas zu dem Zeitpunkt. Ja, also das war ein seltener Fall, dass da jemand ein Handy hatte. Und der hat dann, oder die Dame hat dann, die ist dann mit ihrem Hund unterwegs gewesen, die hat dann Hilfe gerufen, Rettungskräfte, die sind dann auch in dieses Waldstück reingefahren. Ich konnte mich an die Situation nicht mehr erinnern, dass die eingetroffen sind. Ich konnte mich nur erinnern, wie ich aufgewacht bin und wie gesagt, das waren alles nur so kleine Bruchstücke. Und dann habe ich gesehen, wie Menschen da irgendwie um mich rumstanden und dann und an mir rummachten. Und dann haben sie mir da irgendwie wohl die Klamotten aufgeschnitten, erst versorgt und mich da in diesen Rettungswagen gebracht. Und ich habe nur, das Letzte, was ich halt in Erinnerung habe, an diese Situation dort vor Ort, dass halt diese Rettungskräfte um mich rumstanden. Aus Erzählung weiß ich halt, wie gesagt, dass sie mich dann dort erst versorgt haben und mich dann in diesen Rettungswagen gebracht haben und mich dann erstmal ins nächstgelegene Krankenhaus gefahren haben nach Cusquero. Cusquero ist die nächstgelegene größere Stadt dort gewesen, die ein Hospital hatte. Und dann weiß ich noch, wieder bruchstückhaft, dass ich irgendwie einen Gang entlang gerollt wurde auf so einer Liege Daran kann ich mich erinnern und ich kann mich erinnern, wie Menschen um mich herum mit mir und der Liga halt gerannt sind, irgendwo in irgendeine Richtung. Mhm. Also aber dann immer geschrien haben, wir können hier nichts für ihn tun, wir können hier nichts für ihn tun. Und dann bin ich wieder weg gewesen und dann weiß ich aus Erzählungen, dass ich halt erstmal da irgendwie in ein Krankenhaus nach Groß-Gerau kam und die Verletzungen aber so schlimm waren, dass die dann Helikopter geordert haben von der BG-Unfallklinik in Ludwigshafen und oder mit dem Ziel, dass ich nach in die BG-Unfallklinik nach Ludwigshafen komme, weil die halt für Verbrennungen der Schwere letztendlich spezialisiert waren. Und ich konnte mich dann wieder, ich habe für mich war es wieder, gab es wieder einen Cut. Ich habe die Situation erlebt, wie dann Leute hört, irgendwie da mit mir, mit dieser Trage, da mich da irgendwo hinschieben und dann schreien. Und das nächste, was ich mich erinnern konnte, war, dass ich halt irgendwo ausgeladen wurde aus dem Rettungswagen. Oder ich war wieder in diesem Rettungswagen und mich haben irgendwie Leute wieder ausgeladen. Und dann vor mir so aus in der Entfernung habe ich einen Helikopter gesehen. Und da waren dann zwei Sanitäter irgendwie aus diesem Helikopter oder Ärzte oder was das waren, die auf mich zugerannt sind. Und sobald sie die Liege bei mir erreicht haben, war ich dann weg. Weiß nicht, also ob sie mich dann sediert haben in dem Moment oder so, ob sie mir irgendwelche Medikamente gespritzt haben oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich dann weg. Und bin dann auch circa 2 Monate später erst wach geworden im Krankenhaus in Ludwigshafen auf der V1 der Intensivstation für Schwerstverbrennungen.
Krass. Also wurdest du oder bist ins Koma gefallen? Wahrscheinlich war das kein...
Ich wurde ins Koma gelegt tatsächlich. Okay, also okay. Es war kein... ich bin nicht richtig ins Koma gefallen. Also ich hatte so viele Operationen, die den Organismus wohl leichter ertragen kann, wenn man jemanden länger sediert, als jemand ständig halt irgendwie immer wieder in Narkose zu versetzen.
Okay, also, 2 Monate ist natürlich schon krass.
Ja, also ich weiß heute aus den Akten, dass es rein von der Narkose her nicht ganz 2 Monate waren, es war weniger, aber diese Medikamente, die ich da bekommen habe, waren so stark, dass ich das Gefühl hatte zumindest, dass es diese ganze Zeit war. Also richtig sediert, also richtig Narkose war ich noch nicht mal so lange, also 3 Wochen oder so.
Okay, ja. Aber also selbst ist ja unvorstellbar. Und dann bist du aufgewacht und warst du dann wieder klar oder hattest du dann noch?
Nein. Also ich weiß nicht, inwieweit, das habe ich nie in Erfahrung bringen können, ob sie das bewusst so machen oder ob das einfach in so einem Moment so ist. Ich bin aufgewacht und war auch noch total sediert. Ich war, die ersten Momente, an die ich mich erinnere, war eigentlich wie, als hätte ich eine Schüttelfrost gehabt. Ich konnte auch nicht sprechen, weil ich irgendeinen Schlauch im Mund hatte, eine Beatmung. Und ich war auch immer nur minutenweise wach und dann war ich wieder am Einschlafen und habe überhaupt gar nicht richtig realisiert, wo ich bin und warum ich da bin. Es war alles irgendwie wie so ein Traum. Und ich bin immer wieder aufgewacht und habe immer wieder die Situation wahrgenommen, aber ich habe es nicht richtig verstanden, warum ich da bin und weshalb ich da bin und was mir überhaupt passiert ist. Mhm. Und es gab halt immer wieder Menschen, die am Bett waren und mir dann halt erzählt haben, dass ich da im Krankenhaus bin, dass die irgendwie mich behandelt haben. Und ich habe immer mehr die Realität dann wahrgenommen. Das ganz, ganz langsam, also sukzessiv. Und ich glaube, das haben die auch bewusst so gemacht. Also ich glaube, die haben mich bewusst einfach nicht die wollten mich so langsam an die Realität annähern, anstatt mich voll mit der Realität zu konfrontieren. Mhm. Und die Realität war, mir mussten meine beiden Beine und mein rechter Arm amputiert werden. Also sie waren so verbrannt, wie schon erzählt, dass da nichts mehr zu retten war. Also.
Und dann lagst du da und hast das irgendwann realisiert, dass du im Grunde nur noch einen Arm hast und
80% der Hautoberfläche verbrannt waren mit Verbrennung dritten Grades.
Ja.
Und ich war auch überall komplett, also zu mit irgendwelchen Verbänden, Klammern, Hauttransplantationen, also selbst das, was noch da war, war halt einfach komplett alles irgendwie verletzt.
Ja.
Und ich konnte mich auch nicht bewegen. Also die haben mich, ich weiß auch nicht, ob das jetzt bewusst war, ob die mich quasi so, ob sie mir die Körperfunktion da irgendwie in dem Moment bewusst genommen haben, einfach, dass die Heilung besser funktioniert, dass ich mich nicht so sehr viel bewege oder ob ich einfach irgendwie, keine Ahnung, es nicht konnte oder sowas. Mhm. Ich war auch an ganz, ganz vielen Geräten gehangen und alles hat auch super viel Weg, also super, war super schmerzhaft auch. Mhm.
Vielleicht mal einen ganz kurzen Zeitsprung. Wie, also hast du jetzt von dieser Verletzung noch Schmerzen?
Nee, gar nicht. Also ich habe die ersten Jahre Phantomschmerzen gehabt.
Ja.
Gott sei Dank, bei manchen Menschen verschwinden die einfach. Und das ist bei mir auch so. Ich habe alle paar Wochen mal ein kurzes Stechen so im Kniebereich oder sowas, obwohl ich da kein Knie habe. Ja, ja. Das ist aber auch alles. Ansonsten habe ich keine chronischen Schmerzen oder so.
Wie alt bist du jetzt?
Das 44.
44, okay. Und das ist mit 13 passiert.
Ja. Genau. Und auf jeden Fall habe ich da halt dann mitbekommen, dass man mir meine beiden Beine, wie gesagt, rechts Oberschenkel, links Unterschenkel, also unterhalb des Knies, rechts oberhalb des Knies amputiert hat, meinen rechten Oberarm abwärts amputiert hat und wie gesagt, alles sehr, sehr schwer verletzt war und sehr, sehr starke Verbrennungen, wie es man aus Freddy-Filmen kennt, also Freddy Krüger, habe ich da ganz, ganz viele Stellen am Körper, die so extrem stark verbrannt sind, vernarbt sind und letztendlich nur durch Hauttransplantation auch entsprechend behandelt werden konnten.
Ja.
Und dann habe ich da gelegen und habe das dann vermittelt bekommen von den Ärzten, was da passiert ist und was die mit mir gemacht haben. Und sie mich gerettet haben, ne? Aber da werde ich mit was für einem Preis und war schon heftig. Ja.
Wahrscheinlich hattest du sehr lange Zeit dann mit dir selber, weil du konntest, warst dann ja wahrscheinlich noch ein paar Monate im Krankenhaus oder ein paar Wochen, um sehr viel nachzudenken über das, was passiert ist, über und ich kann mir vorstellen, dass ein Jugendlicher oder ein Kind in dem Alter da viele schwarze Gedanken irgendwie oder dunkle Gedanken zu entwickelt.
Absolut. Also einmal war ja die Situation mit dem Tod meiner Mutter gar nicht so lange entfernt. Es war erst ein paar Monate davor. Und auch heute noch ist es so, dass mir eigentlich der Tod meiner Eltern mir schwieriger gefallen ist als mein Unfall eigentlich. Ja. Also das war etwas, was mir da auch extrem zu schaffen gemacht hat, natürlich, der Verlust meiner beiden Elternteile in dem Moment, weil ich sie einfach so gern dabei, also in der Situation natürlich hätte. Ne? Also einfach Mensch, der für, also Eltern, die für einen da sind in so einer Situation. Und natürlich denkt man halt, wenn man vorher noch gar keinen Kontakt hatte zu Menschen mit Behinderung und auch Menschen mit Behinderung, wenn dann nur aus dem Fernsehen gesehen hat und dann auch in der Situation, wo man denkt, okay, das so möchte ich nicht leben, ne? Also nur negative Merkmale damit verbunden hat. Und ich auch natürlich dann gedacht habe, okay, ich werde nie wieder eine Beziehung haben. Wer will mich überhaupt lieben, so wie ich aussehe? Wie Freddy quasi, ohne Beine und ohne rechten Arm. Und weil ich nicht wusste, was sonst noch geht, habe ich auch gedacht, ich werde nie wieder irgendwie was selbstständig machen können. Ich werde nie wieder arbeiten gehen können. Ich werde für immer ein maximaler Pflegefall bleiben, ich werde für immer Hilfe brauchen und es war extrem dunkel, ja. Also ich hatte keine Hoffnung mehr gehabt, dass irgendwie ich nochmal ein glückliches, selbstbestimmtes, zufriedenes Leben führen könnte in dem Moment.
Und wie hast du von dann da aus dann wieder das Licht sozusagen entdeckt und die Motivation gefunden?
Ich habe ein Jahr in diesem Krankenhaus verbracht, ungefähr. Wow. Und ein Jahr haben wir versucht, die Therapeuten dort, Ärzte, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten, Ergotherapeuten, Pflegepersonal, alle Menschen, die da Kontakt zu mir hatten, haben mir versucht zu vermitteln, hey, es geht weiter im Leben, du kannst auch glücklich sein, auch mit so einer Behinderung. Du kannst auch selbstbestimmt leben. Aber ich habe immer zu denen gesagt, so, was wollt ihr mir erzählen? Ihr habt gut reden, ihr habt beide Beine, ihr habt beide Arme, ihr seid gesund. Das geht nicht. Damit kann man nicht irgendwie selbstbestimmt glücklich sein oder wie auch immer. Oder auch einzelne Sache so von wegen hier vom Bett in den Rollstuhl setzen oder vom Rollstuhl auf die Toilette oder eine Flasche aufmachen oder hier sein Essen schneiden oder sowas. Ja, alles haben sie mir gesagt, so das geht. Ne? Man kann das machen, es gibt Techniken und so. Und ich habe immer gesagt, nein, es geht nicht. und habe es auch gar nicht versucht. Ne? Und ich habe mich gar nicht auf eingelassen oder sowas, weil ich immer gesagt habe, so, ihr wisst gar nicht, von was ihr redet, ihr wisst gar nicht, wie es ist. Und bin dann ein Jahr später da rausgekommen aus diesem Krankenhaus als absoluter Pflegefall, konnte nicht alleine mit dem Rollstuhl fahren, ich konnte nicht richtig irgendwie mich selbstständig pflegen. Ich konnte mir das nicht alleine essen. Ich konnte mir keine Flasche aufmachen und so weiter. Also ich war komplett auf Hilfe angewiesen und habe dementsprechend irgendwie trotzdem so einen kleinen Funken Hoffnung in mir gehabt und einen Antrieb, der mich irgendwie bei Laune gehalten hat. Der mir gesagt hat, Mirko, irgendwas, mach weiter. So, ich kann es nicht beschreiben, ich weiß nicht genau, was es war, selbst wenn es so dunkel war, irgendwas hatte ich in mir gehabt, wo ich gedacht habe, okay, ja, mach einfach weiter, ja, weil aber in dem Moment Hoffnung oder so oder wirklich Glauben daran oder sowas hatte ich nicht, ich habe einfach weitergemacht. Um zu gucken, okay, lass mal bevor, weil aufgeben konnte man immer, ne, irgendwie, lass erst mal schauen, was sonst noch passiert. Und damals war das so, mit so einer Behinderung, wenn man so eine, auch durch Krankheit oder durch Unfall so eine Behinderung erlangt, kommt man erstmal in ein Rehabilitationszentrum, wo man dann lernt, entsprechend mit dieser Situation klarzukommen. Und ich werde nie vergessen, das war ein Internat bei Heidelberg, Neckargemünd, Reha-Zentrum Neckargemünd. Es war, wie man ein Internat kennt, da haben die Jugendlichen und Kinder mit Behinderung auch gewohnt und haben da Schule gemacht. Und das gab so zwei Bettzimmer dort. Und ich wurde da reingeschoben, weil ich nicht selbst fahren konnte. Durch dieses riesen Zentrum mit Aula, mit Cafeteria, mit und Bibliothek und mir wurde alles gezeigt, ich wurde komplett durch das ganze Ding geschoben, ja, das hat irgendwie eine halbe Stunde gedauert und irgendwann bin ich angekommen da in den Wohngebäuden in meinem Zimmer, wo ich dann fortan leben sollte und da hat ein Junge gesessen und der Junge hieß Sali und der Junge hatte keine Beine, keinen rechten Arm und an der übrigen Hand, die er hatte, waren nur zwei Finger statt einer ganzen Hand. Und der hat nicht in seinem Rollstuhl gesessen, der hat auf dem Bett gesessen. Und ist dann alleine, sobald ich in die Tür reinkam und reingeschoben wurde, ist der alleine vom Bett in den Rollstuhl gehüpft. Und dann ist er zu mir gefahren, alleine, hat mir seine Hand entgegengestreckt und gesagt, hey, ich bin Sali. Und das alleine war schon für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, hä?
Klar.
Wie geht es? Wie ist der alleine jetzt mit seiner Behinderung vom Bett in den Rollstuhl und wie konnte er dann zu mir kommen? Und hä? Und ich habe das erste Mal auch jemand gesehen, der so eine gleiche Behinderung hatte wie ich. In dieser ganzen Zeit, wo ich da durchgeschoben wurde in diesem Reha-Zentrum, habe ich auch keinen Mensch gesehen, der auch so eine Behinderung hatte wie ich. Ja, das war der Einzige, der dort war, auch tatsächlich, der eine identische Behinderung hatte wie ich, bloß sogar noch schwerer behindert war, weil er nur zwei Finger hatte. Und es war absolut beeindruckend. Das war für mich halt einfach ein Moment, der mein Leben verändert hat, weil ich von einer Sekunde auf die andere keine Ausreden mehr hatte, von wegen irgendwas geht nicht mehr, weil ich es halt vor mir gesehen habe, dass es doch geht. Und ich habe sofort alles aufgesaugt, was Techniken anbetraf. Also wie er was gemacht hat, habe ich versucht nachzumachen und ich habe sofort alles, was ich so an Ausreden für mich selbst hatte, über Bord geworfen und habe auf einmal eine Hoffnung gehabt, so von wegen, ja, es geht ja doch und ich kann das auch und wenn es da jemand gibt, der das kann, dann ja, schaffe ich das auch. Und durch Sali bin ich da auch an Rollstuhlbasketball gekommen das erste Mal. Da gab es in diesem Reha-Zentrum auch verschiedene Sportarten, die man betreiben konnte. Und eine davon war Rollstuhlbasketball. Und Sali hat mich halt da auch mal hingenommen. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich da reinkam in die Halle und auf einmal diese Menschen gesehen habe, die da Rollstuhlbasketball gespielt haben. Und das war auch für mich nochmal eine ganz neue Erfahrung, eine ganz neue Welt, weil da waren Menschen, die haben halt einfach auch mit Behinderungen, die haben Spaß gehabt so, da waren auch Leute von extern, also die da von extern gekommen sind und auch dort ihren Sport betrieben haben, wie so ein ganz normaler Verein, wo dann auch ganz durchmischt ist und da waren Leute, die haben auch Kinder mitgebracht und also Familienväter quasi, dann wo ich dann gesehen habe, oh wow, du kannst als Behinderter, kannst du auch eine Familie haben, also das war für mich einfach irgendwie nicht, ja, nicht denkbar in dem Moment, ja, komischerweise, weil ich einfach vorher nicht so das Bild von einem Menschen mit Behinderung hatte, der ja, doch ganz normal leben kann und da auf einmal habe ich ganz, ganz viele Menschen gesehen, die glücklich schienen, die Sport getrieben haben, die, wie gesagt, Familienleben geführt haben und ja, auf einmal hatte ich irgendwie ist mir eine Welt eröffnet worden, die ich einfach nur toll fand und die Liebe meines Lebens quasi, ja. Der Rollstuhlbasketball.
Und dann hast du dich dem gewidmet und nicht mehr aufgehört, Rollstuhlbasketball zu fahren oder zu spielen.
Ja, also ich weiß noch, dass ich das erstmal total beeindruckend fand, wie die Menschen halt dort, die Menschen, die dort drinnen irgendwie diesen Sport betrieben hatten, wie cool die da mit dieser Situation umgegangen sind und wie locker und leicht das alles gewirkt hat. Und ich war ja eh so ein kleiner Möchtegern-Gangster damals, wie gesagt, und Hip-Hop, Basketball hat auch dazugehört, also hat super gut zu meinem Image so gepasst, von dem, was ich gerne machen wollte. Und ja, dann war klar, okay, ich will auch Basketball spielen, ne? Und ich weiß noch, der Trainer hat damals zu mir gesagt, hieß lustigerweise Herr Bellemann, hat damals zu mir gesagt, so, hey Mirko, mit einem Arm, da gibt es ganz, ganz viele andere Sportarten, die du vielleicht betreiben solltest, die besser geeignet sind als Rollstuhlbasketball, weil da bist du schon sehr stark gehandicapt. Und du siehst ja beim Sali, der spielt zwar Basketball, aber nicht so wirklich gut mit zwei Fingern. Deswegen, vielleicht suchst du dir was anderes aus, aber da war schon längst vorbei, da habe ich schon längst mich verliebt in den Sport und der Sport sollte auch mein Leben lang an meiner Seite bleiben und der Sport hat mir geholfen, mich resozialisieren, mir Struktur gegeben, hat mir Disziplin beigebracht, hat mir Pünktlichkeit beigebracht, hat mir eine Ersatzfamilie geschenkt, hat mir Freunde gebracht, hat mir eine Vorbildfunktion gezeigt, hat mir ein Netzwerk gegeben, hat mir unglaublich viel geschenkt. Und am Ende war ich einer der besten einarmigen Rollstuhlbasketballer der ganzen Welt. Tatsächlich.
Man sieht es ja an deinen Pokalen, die hier stehen.
Ja, also, wobei das auch ein paar noch sind aus unserer, vom Verein, weil wir gar nicht wussten, wo wir die alle hin machen sollen. Wow. Es war sehr erfolgreich, was ich da gemacht habe und bin ich auch total stolz drauf. Aber ich habe auch nichts anderes gemacht. Also es war so, dass ich jede freie Minute ab diesem Zeitpunkt halt einfach Basketball gespielt habe. Also egal, wo ich war, sobald ich irgendwie eine freie Minute hatte, habe ich mir einen Basketballplatz gesucht, einen Basketballkorb gesucht und habe geworfen. Und selbst wenn ich nicht werfen konnte, weil es keinen Platz gab, habe ich Trockenübungen gemacht. So vernarrt war ich in diesem Sport, ja.
Ja, lass uns mal vorspulen, weil ich glaube, jetzt können wir auch sozusagen preisgeben, wo du jetzt stehst, ne? Irgendwie ein paar Jahre später, nachdem dir der Sport so viel gegeben hat. Wir haben über die Pokale gesprochen. Du bist Gründer, kann man sagen, von den Rhine Riverinos. Das ist ein Basketballteam in Wiesbaden, ein Rollstuhlbasketballteam in Wiesbaden und ein sehr erfolgreiches. Also du hast sozusagen durch eine Zusammenarbeit mit einer sozialen Organisation das Ding gegründet und jetzt habt ihr, glaube ich, einen Pokal gewonnen.
Eurocup 2, ja. Der dritthöchste Titel, den man überhaupt gewinnen kann im Rollstuhlbasketball. Wow. International.
Das ist wirklich beeindruckend.
Also eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Also wir sind innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb von 13 Jahren, von null, von Gründung an, jetzt bis zu dem Moment, ist gerade ein bisschen laut, gell?
Wird gerade der Müll abgeholt, glaube ich. Ich mache mal kurz die Tür zu.
Von Gründung an, wir gehören mittlerweile zu den Top-Clubs in Europa. Also es gibt so eine ewige Tabelle, internationale ewige Tabelle und wir gehören da zu den Top 20 mittlerweile.
Wow.
Ja, ist eine tolle Erfolgsgeschichte geworden, die letztendlich zustande kam, weil ganz, ganz viele Menschen, ganz, ganz viele fähige Menschen auch ihr Herzblut investiert haben und uns unterstützt haben.
Und neben dem Thema Rhine Riverinos, ne, du hast auch ein T-Shirt an von den Potenzialpionieren. Also du bist nicht nur Geschäftsführer von den Rhine River Renos, sondern du bist ein Seriengründer, kann man sagen, und hast noch weitere Unternehmen. Erzähl mal dazu was.
Genau, also ich habe ja durch den Sport, bin ich auch ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind bekommen. Ich habe eine Ausbildung als Industriekaufmann und Business Englisch gemacht und habe dann einfach in dem Bereich gearbeitet, bis ich irgendwann für diese soziale Einrichtung gearbeitet habe, die du vorhin erwähnt hattest, die halt alle möglichen Dinge gemacht hat, wo sie Menschen mit Behinderung unterstützt haben, außer im Sportbereich. Und ich habe denen halt dann geholfen, einen Sportbereich aufzubauen und habe dann so halt mitgeholfen, diesen Verein aufzubauen. Und als erste Sportart den Rollstuhlbasketballbereich. Und ich selber hatte überhaupt gar keine Ahnung gehabt, was es bedeutet, Management zu machen und Führungskraft zu sein und überhaupt diese ganzen Anforderungen, die man halt als Unternehmer halt erfüllen muss, zu erfüllen, wie das geht und was man da genau machen muss. Und haben wir uns halt sukzessive da irgendwie entwickelt und mussten natürlich dann auch das Sponsoring-Thema zum Beispiel bedienen, ne? Und mussten dann erstmal rausfinden, okay, was könnte dann überhaupt Mehrwert für Unternehmen sein? Und sind dann darauf gekommen, dass Mitmachangebote zum Beispiel relevant sind, Teambuilding-Maßnahmen für Unternehmen recht interessant sind und so dann verschiedene Produkte haben wir dann rausgefunden, die für Unternehmen Mehrwert bedeuten. Aber wir waren sehr limitiert. Wir konnten natürlich dann nur in Wiesbaden diese Produkte anbieten. Ja. Und mit den Leistungssportlern waren wir dann auch entsprechend auch noch limitiert. Und diejenigen, die umsetzen sollten, weil die natürlich einen Leistungssportfokus haben und nicht jetzt irgendwie Lust haben, von morgens bis abends irgendwelche Workshops zu machen oder so. Oder Teambuilding-Maßnahmen oder sonst was. Und was sie auch nicht sollen. Also sie sollen ja sich auf ihre Leistung und die Entwicklung ihrer Leistung konzentrieren können. Wir wollten aber trotzdem dieses Potenzial nicht einfach verschenken, ne, und liegen lassen sozusagen, weil wir auf einmal Anfragen halt aus ganz Deutschland bekommen haben. Und da haben wir gesagt, komm, wir gründen und machen ein Unternehmen auf, was sich genau diesen Leistungen, die wir halt mit den Potenzialpionieren, mit den Rhinos nicht halt bundesweit anbieten konnten, jetzt bundesweit anbieten wollten. Ne? Wir haben zum Beispiel auch mit den Rhinos Schulprojekte gemacht, was auch super gut gelaufen ist. Ist auch ein ganz tolles Thema. Wir gehen dann Schulen, machen mit denen Rollstuhl-Basketball-Mitmachangebot. Und nach einer Zeit wechseln wir in den theoretischen Part, wo man alle Fragen, die man schon immer Menschen mit Behinderung fragen wollte, fragen kann. Cool. Und innerhalb dieses Workshops ist es halt so, dass wenn wir am Anfang stehen, fragen wir immer die Frage, hey, wer kann sich vorstellen, mit einer Behinderung, so wie wir sie haben, glücklich zu sein im Leben, macht mal die Hand hoch. Gehen halt selten Hände nach oben. Und wenn wir fertig sind mit diesem Workshop, stellen wir dieselbe Frage nochmal und dann gehen meistens alle Hände nach oben. Also kann man sehen, dass es innerhalb eines Workshops so gut funktioniert, dass man den Kindern nahebringt oder den Jugendlichen, dass man mit Behinderung auch Leistungsträger sein kann, man glücklich sein kann, was natürlich einen sehr hohen Wert hat, und da sind auch viele Unternehmen bereit, diese Workshops zu sponsoren. Ne? Mhm. Und da wir gemerkt haben, dass wir den Rhinos so ein wirklich ein tolles, erfolgreiches Projekt da haben, was Inklusion in der Gesellschaft voranbringen kann, das aber auch nur limitiert hier in Wiesbaden durchführen können, haben wir auch gedacht, okay, machen wir das mit dem Potenzialpionieren auch bundesweit. Mhm. Und so haben wir dann ganz viele Produkte, wo wir dann halt einfach letztendlich dann bundesweit auch anbieten.
Mhm. Neben dem Potenzialpionieren gibt es noch ein drittes Unternehmen, richtig?
Genau, das Inklusionsfit-Institut.
Genau, das Inklusionsfit-Institut. Mhm. Was macht das?
Also wir haben festgestellt, dass wenn wir in Unternehmen waren, dass Unternehmen oft interessiert sind daran, Inklusion mitzudenken. Das Thema Ausgleichsabgabe ist ja auch extrem relevant für viele Unternehmen. Also wir haben, glaube ich, noch 40.000 Unternehmen in Deutschland, die Strafen bezahlen, weil sie ihre Quote nicht erfüllen.
Ihre Quote, Menschen mit Behinderung, mit Behinderung einzustellen? Ja, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
Ja, ab einer bestimmten Anzahl an Mitarbeitern musst du einen bestimmten Schlüssel erfüllen.
Wow, okay.
Und viele Unternehmen sind daran interessiert, letztendlich auch das Thema Inklusion anzugehen, aber wissen nicht wie. Mhm. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen ein Zertifikat, ein Siegel. Mhm. Um das zu erreichen, muss man auditiert werden und macht einen Auditierungsprozess durch. Mhm. Und durch diesen Auditierungsprozess kann man erstmal selbst mal einen Benchmark bekommen, wie stehe ich eigentlich als Unternehmen da, wie gut sind meine Strukturen denn überhaupt inklusiv oder nicht.
Und sich dann entscheiden, was zu tun ist.
Genau, und man bekommt auf jeden Fall auch ganz, ganz viele Anregungen, hey, was kann ich doch tun, ne? Oder was muss ich noch tun? Und so bekommt man halt durch diesen Auditierungsprozess halt letztendlich auch viele Anregungen und Hilfestellungen, um diese ganzen Themen anzugehen. Und also einfach, dass man lernt wie. Ne? Wie, wo, was. So, und das machen wir, aber nicht nur für Unternehmen, sondern mittlerweile auch für Events, für auch für Office, also für Bürogebäude, für versuchen da einfach über dieses Thema Zertifikate, über Standardisierungen, letztendlich das Thema Inklusion in der Gesellschaft voranzutreiben. Mhm. Aber auch immer so, dass es halt verhältnismäßig ist. Also wir bauen keine Luftschlösser, die niemand erreichen kann, die keinem was bringen, sondern wir gehen halt immer mit dem Ansatz vor, dass es halt auch betriebswirtschaftlich verhältnismäßig sein muss, dass es halt auch leistbar sein muss für Unternehmer. Wenn du eine Pizzeria aufmachst, kannst du auch nicht erstmal 80% des Budgets irgendwie investieren, dass jetzt der ganze Laden komplett barrierefrei ist, wenn du alles andere nicht hast, keinen Ofen und nichts. Also deswegen, das ist ein Thema, ne, das muss immer wirklich wohl überlegt sein und das muss auch berücksichtigt werden bei allen Wünschen, die man halt hat an Inklusion und an Unternehmen.
Wow, also beeindruckende Geschichte von so einer harten Kindheit und Jugend hin zu dem, der du jetzt bist. Mhm. So viele Krisen gegangen und durch den Sport dann so viel dazugewonnen. Wie sieht deine Zukunft aus? Wo willst du noch hin?
Ja, eine Sache habe ich noch nicht erzählt. Ich habe eine Lymphdrüsenkrebserkrankung im Endstadium noch dazu bekommen. Wow. Vor 7, 8 Jahren habe ich nochmal so eine Situation gehabt, die mich komplett aus der Bahn geworfen hatte. Ich war irgendwie total müde und schlapp und wusste nicht, woher es kam. Bin dann zum Arzt gegangen und habe dann halt einen Diagnoseprozess durchgemacht und dann kam raus, dass ich Lymphdrüsenkrebs im Endstadium habe. Und also unheilbar einfach. Aha. Und das hat auch dazu geführt, dass ich vor 3 Jahren eine Chemotherapie machen musste, um halt überhaupt zu überleben, sozusagen. Toi, 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 seitdem ist der Krebs nicht wieder gekommen. Also er ist nicht, wie gesagt, heilbar, aber ja, den kann man kontrollieren einfach durch Chemotherapie, Gott sei Dank. Aber warum ich das erzähle, und das ist mir ganz wichtig, deswegen mache ich auch super gerne das, was ich tue oder jetzt, dass wir jetzt darüber sprechen, weil ich einfach so den Wunsch habe, Menschen klar zu machen, dass sie doch wertschätzen, was sie haben, dass sie ihre Gesundheit wertschätzen, dass sie lösungsorientierter sind, dass sie positiver, produktiver durchs Leben gehen. Es ist für mich eine Riesenaufgabe, weil ich weiß auch nicht, ob man das überhaupt schaffen kann, von außen irgendwie Impulse zu geben, dass ein Mensch sich komplett mal reflektiert oder so. Aber es ist halt für mich so ein Anliegen, weil ich wünsche mir so sehr, ich finde es immer so super traurig, auf der einen Seite, also andersrum gesagt, ich finde es immer super traurig, wenn ich Menschen erlebe, die sich halt selbst limitieren, ne? Die aufgrund irgendeinem Makel oder irgendeiner Schwäche, einer vermeintlichen oder sowas, weil sie eine Narbe am Bein haben, zum Beispiel nicht mehr schwimmen gehen oder sowas. Ja? Wie super schade ist das halt.
Und das, also gerade so ein Beispiel erscheint natürlich in dieser Situation, in deiner Situation, ist es was Unvorstellbares. Ne? Und trotzdem hat natürlich jeder kennt das ja, dass man irgendwie, keine Ahnung, aus dem Fenster schaut und sieht, dass die Wand da hinten vom Nachbarn nicht gestrichen ist oder dass die Hecke oder was auch immer und denkt sich, mein Gott, womit habe ich das verdient? Also im übertragenen Sinne. Und ich finde, du regst dazu an, genau so öfter sich ins Bewusstsein zu holen, dass die meisten von uns im Grunde gar nichts zu meckern haben und auf einem sehr, sehr hohen Niveau einfach Dinge durchleiden und daraus große Dinge machen, die es eigentlich gar nicht sind. Und ich finde, dazu inspirierst du unheimlich, sich selber zu hinterfragen, finde ich mein, oder ist mein Leben wirklich scheiße? Ja. Oder ist alles so schlimm, wie ich mir das ausdenke? Oder ist das am Ende, ehrlich gesagt, sind das Nichtigkeiten?
Ja, manche lassen sich halt ihr ganzes Leben lang auch von irgendwelchen Ängsten steuern, was irgendwann mal ist. So, keine Ahnung, in 2 Jahren noch irgendwie eine Rate bezahlen, ach, keine Ahnung, ich weiß, es fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel ein, aber so angstgetrieben so, ne? Über Probleme, die noch gar nicht da sind, weil sie eventuell auftreten könnten, so, ne? Und wenn man halt mal eine Krebserkrankung hat, dann weiß man, das jetzt einfach zu schätzen, dass es einem jetzt gut geht. Ne? Auch das Jetzt, im Jetzt zu leben, ist so wertvoll. Ich habe damals auch immer den Fehler gemacht, haben wir überhaupt noch Zeit?
Ja, ich habe tatsächlich noch einen Termin, aber wir nehmen uns natürlich die Zeit. Erzähl weiter, bitte.
Ich habe damals immer nur noch das, ich habe damals immer die Situation gehabt, dass ich in der Zukunft gelebt habe. Ich habe immer gesagt, okay, wenn ich XY erreicht habe, dann bin ich glücklich.
Klassiker, ne?
Jeder dann geht es mir gut.
Ja.
Dann habe ich es geschafft, dann fühle ich mich wohl.
Und das
ich habe das jetzt einfach vergessen.
Das ist wie die Jagd nach dem Goldtopf am Ende vom Regenbogen. Ja. Ne? Das noch und das noch und dann bin ich glücklich. Ne? Also das ist tatsächlich auch ein großes Laster von mir.
Geht so vielen so.
Ich es nicht schaffe, in der Gegenwart zu leben.
Ja, und dabei ist es halt auch jetzt das, was es ausmacht.
Ja.
So jetzt genießen, jetzt diesen Moment. Also, und das können echt Unterhaltungen sein.
Ja.
Das kann ein gutes Essen sein, das kann Zärtlichkeit sein,
das kann mit den Kindern sein. Es ist eben so, wie man sich im Jetzt auch verhält. Also bin ich in dieser Unterhaltung im Jetzt und hier oder denke ich über die Vergangenheit oder die Zukunft nach? Mhm. Es gibt, ich habe gerade kürzlich gelernt, dass es Wissenschaftler haben irgendwie sehr lange und es gibt sehr viele Studien darüber und Forschung darüber, was so die großen Sachen sind im Leben, wenn man sich irgendwie am Ende fragt, naja, war das ein gutes Leben oder nicht? Und das eine, wo sich alle einig sind, ist irgendwie das Thema Spaß. Also hatte ich Spaß in meinem Leben? Das andere ist Sinn. Also konnte ich etwas erschaffen, was irgendwie Mehrwert bringt? Und es gibt wohl eine Forschung dazu, dass es noch eine dritte Sache gibt. Und die nennen das psychologischen Reichtum. Mhm. Und dass man sich am Ende auf dem Sterbebett fragt oder sagt, naja, ich habe jede Menge erlebt. Und das auch eine Art von Befriedigung gibt. Und ich finde das ein interessantes Konzept, dass selbst wenn es irgendwie im Leben nicht so gut läuft, dass man psychologisch reicher wird. Ne? Auch wenn man gerade irgendwie nichts Großes bauen kann oder im Business oder wo auch immer erfolgreich oder sinnstiftend ist oder Spaß haben kann, dann zumindest das, was man sich mitnimmt, nämlich ja, eben das.
Ja, vor allem ist es ja auch nie zu spät. Also wenn du irgendwie jetzt vielleicht im Moment irgendwas nicht hast,
ja,
was vielleicht helfen könnte, dass es dir irgendwie besser geht oder so, dann kannst du doch daran arbeiten und kannst es doch in der Zukunft, solange du gesund bist, ne, kannst du ja alles erreichen. Es gibt kein Limit. Nee, aber das Leben ist einfach schön und ich war auch materiell getrieben oft, ne? Und hab mir meinen Sinn oder mein Glück irgendwie in irgendwelchen materiellen Dingen vorgestellt. Dabei ja, hat mir auch die Krebserkrankung gelehrt, dass es halt einfach nichts Materielles ist, was mich glücklich macht, sondern eher das Sinnstiftende. Und jetzt ist es so weit, dass ich theoretisch gehen könnte. Also ich kann wirklich sagen, ich kann gehen. Ich könnte jetzt am Sterbebett liegen und würde mir keine Sorgen machen mehr. Weil ich denke, ich habe was Gutes geschaffen, ich habe was hinterlassen, ich habe was Sinnstiftendes gemacht und ich brauche mir nichts vorwerfen. Ich habe im Jetzt gelebt, ne? Ich habe das über Bord geworfen und habe diese Zeit so genossen, ja, die letzte Zeit und seit der Erkrankung. Das wünschte ich mir so sehr von Menschen. Eigentlich wünschte ich jedem Menschen eine Krebserkrankung, ehrlich, ja, ohne dass er sie hat. Einfach nur, dass er lernt, auf was es ankommt, ohne Scheiß. Hört sich komisch an, aber es ist, ja, ich weiß nicht, wie man sonst.
Nachvollziehen.
Ich wünsche mir so sehr, dass man das irgendwie gut vermitteln kann, dass die Menschen genau diese Erkenntnisse für sich selbst gewinnen. Und ich glaube, bin auch überzeugt, dass das geht, ne, wenn man ein bisschen reflektiert ist und sich wirklich mal hinsetzt und durchatmet und halt mal wirklich über sich nachdenkt, wer man ist, wer man will, was man will, was einem glücklich macht, was einem wirklich Freude macht. Wie sehr geschätzt man das, wenn man irgendwie mit guten Freunden mal zusammen ist, aber wie selten macht man es denn? Weil man irgendwelche wichtigen Sachen zu tun hat. So. Aber in dem Moment, wenn man es dann macht, oder in Urlaub oder so, ja, wenn man es dann macht, denkt man, oh, geil, macht mir richtig Spaß, richtig schön und toll, dass ich gut das gemacht habe. Aber vorher, oh nee, schwierig, oh, keine Zeit, keine Ahnung was. Und das sind doch diese Sachen, die sollte man halt echt ja, öfter suchen. Also
vielen lieben Dank, Mirko. Also erstens war das ein wunderschönes Abschlussplädoyer und ich glaube, wir können uns da alles, was wir mitnehmen und sollten wir und ich hoffe sehr, dass du uns noch eine Zeit lang erhalten bleibst, weil ich glaube, deine Geschichte, die muss noch viel mehr gehört werden. Die ist unheimlich inspirierend, auch durch das alles, was du erlebt hast und ich hoffe sehr, dass du ganz groß rauskommst und so viele Menschen inspirieren kannst mit deiner Geschichte und von daher vielen, vielen lieben Dank.
Ja, danke dir.
Bis dahin. Tschüss.
Ciao.